Welt im Ohr. Ein Beitrag von APEAR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD. Wissenschaft lebt von Verbindungen, von Menschen, die ihr Wissen teilen, lernen und gemeinsam neue Wege suchen. Genau das steht im Mittelpunkt von APEAR, dem Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Seit 2009 schafft APEAR Räume für internationale Hochschulkooperation zwischen Österreich und Partnerinstitutionen in Afrika, Asien, Lateinamerika und anderen Regionen. Es geht um Forschung, die nicht nur Wissen produziert, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen mitgestaltet. Das Programm feiert sein Jubiläum und blickt damit auf 1,5 Jahrzehnte internationaler Hochschulkooperation, gemeinsamer Forschung und nachhaltiger Entwicklung zurück. Ein Jubiläum, das auch von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wissenschaft gewürdigt wurde. In ihrer englischen Grußbotschaft betont Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger, wie wichtig internationale Kooperationen und gemeinsames Wissen für eine nachhaltige Zukunft sind. Hören wir hinein.
Dear friends of the APEAR program, science matters. And it is at the core of foreign policy, not just an add-on. Science helps us distinguish facts from disinformation. It strengthens our society's resilience against disinformation and foreign information manipulation. When Austria works with international partners on climate change, migration, conflict and instability, we want our policies to be grounded in evidence, knowledge and exchange. That is why science diplomacy matters. For more than a decade, Austria has been a committed supporter of APEAR, because we believe that strong universities help build strong societies in Europe and across the world. Partnerships like APEAR are also central to Austria's new strategy for Africa. We want to deepen our cooperation with the African continent, and education, research, and academic exchange are at the heart of this effort. My sincere thanks go to the ÖAD for its dedicated work over many years and to all university leaders, researchers and staff who bring the spirit of APEAR to life through partnership, knowledge sharing and mutual learning. I wish all APEAR projects continued success and all of you an inspiring and enjoyable evening.
APEAR verbindet österreichische Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Institutionen mit Partnern in den Ländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. APEAR unterstützt akademische Partnerschaften in Forschung, Lehre und Hochschulmanagement und trägt dazu bei, wissenschaftliche Kapazitäten zu stärken und die Ziele nachhaltiger Entwicklung umzusetzen. Über die Bedeutung dieses Programms, über Erfolge, Herausforderungen und die Zukunft internationaler Wissenschaftskooperationen sprechen wir jetzt mit Dr. Andreas Obrecht, dem Leiter von APEAR. Das Interview führte Momo Kunishio.
APEAR, the Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, gibt es mit dem heurigen Jahr nun 17 Jahre. Anlässlich dieses Jubiläums sprechen wir vom Welt im Ohr heute mit Andreas Obricht, Sozialanthropologe und habilitierter Soziologe, der sich über 30 Jahre lang mit Entwicklungsforschung beschäftigt hat. Dabei hat er auch selbst geforscht, etwa in Papua-Neuguinea, in Teilen Südostasiens und Afrika. Seit 2009 ist er mit dem APEAR-Programm im Wissenschaftsmanagement tätig.
Zu APEAR kam es dadurch, dass die österreichische Entwicklungszusammenarbeit eine Hochschulkooperationsstrategie entworfen hat. Das war so in den Jahren 2007, 2008, weil man einem europäischen Trend gefolgt ist und gesehen hat, dass Hochschulkooperation ein wichtiges Mittel der Entwicklungszusammenarbeit sein kann. Das war früher eigentlich nicht so. Früher war man sehr fokussiert auf Primär- und Sekundärschulausbildung, aber Hochschulen wurden dann verstärkt, also ab den 2000er Jahren gefördert, auch international. Und die ADA, die Austrian Development Agency, hat das dann, diese neue Strategie, verbunden mit einem neuen Programm und hat das ausgeschrieben, hat das europaweit ausgeschrieben. Ich habe mich damals beworben und habe mich mit einem ganz kleinen Team in meinem Wohnzimmer mit der Mitarbeiterin Elke zusammen, haben wir uns zusammengesetzt und haben gemeinsam ein Proposal geschrieben und wir haben diese Ausschreibung dann letztendlich gewonnen und so konnte APEAR beginnen Ende 2009, Anfang 2010.
Das ist ja auch einer der Anlässe, warum wir heute sprechen. APEAR 15 plus 2, das heißt ganze 17 Jahre. Was zeichnet APEAR jetzt besonders aus? Ich meine, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht auch jetzt retrospektiv, weil wir haben ja jetzt 2026, du hast gerade gesagt 2009. Was macht es heute aus?
Also abgesehen davon, dass wir insgesamt 665 Projekteinreichungen haben und 74 große Projekte in 24 verschiedenen Ländern implementieren konnten, in den unterschiedlichsten Disziplinen zeichnet das Programm Folgendes aus. Vor APEAR hat es keine systematische Förderung dessen gegeben, was wir universitäre Entwicklungsforschung nennen. Was ist Entwicklungsforschung? Wir verstehen darunter ein transdisziplinäres Feld, das Forschung betreibt in strukturschwachen, armen Ländern gemeinsam mit Partnern auf Augenhöhe, um die soziale, ökologische, ökonomische etc. Situation zu verbessern. Das heißt, es ist eine normativ definierte Forschung. Man will sozusagen eine Verbesserung der Lebensbedingungen erreichen unter dem Regenschirm der Ziele der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals. Und zu deiner Frage, was jetzt das wirklich Spezielle ist, es gibt viele spezielle Dinge an APEAR, aber rein grundsätzlich gesprochen ist es eben, dass das erste systematische Programm war, wo sich alle öffentlichen Universitäten auch beteiligt haben, dass dieses Feld von Entwicklungsforschung gefördert hat. Und im Zuge dieses Entstehens einer Entwicklungsforschungs-Community sind dann andere Programme dazugekommen, wie Kooperation Entwicklungsforschung oder Afrika Uninet und so weiter, sodass wir heute reden können davon, dass wir eine sehr vitale, engagierte Entwicklungsforschungs-Community haben, die sicherlich einige hundert aktive Forscher betrifft, ganz zu schweige von den vielen Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Ländern.
Wir haben jetzt auch hier Bücher liegen, beziehungsweise die sind jetzt nicht mehr da, aber ich habe hier auch ja ein ganz aktuelles Buch. Wie kam es allgemein zu APEAR 1 und 2 bei den Büchern?
Ja, also wir haben jetzt gerade das dritte Buch fertig und das wird auch bei der Veranstaltung am 28. Mai präsentiert werden. Die ersten beiden Bücher sind relativ konventionelle Forschungsdokumentationen. Da geht es darum, wie war die Forschung angelegt, welche Methoden wurden verwendet, was sind die Partner, wie war die Durchführung, welche forschungstechnischen Probleme haben sich ergeben und was sind die Ergebnisse, auch wichtig bei der Forschung. Und dieses Buch heißt Meta Reflections und das ist das dritte APEAR-Buch und hier geht es vor allem um so persönliche Interaktionen und um die Frage, wie kann über Grenzen, über Kulturen, über Sprachgrenzen hinweg gemeinsam Wissen produziert werden? Welche Interaktionen sind dafür nötig? Welche Art oder welche Modi der Kommunikation sind darüber nötig? Und welche Probleme und auch Missverständnisse ergeben sich daraus? Also es ist eben, wie der Titel schon sagt, auf einer Metaebene ein bisschen reflektiert, ja, was sich so tut, wenn Menschen gemeinsam Wissenschaft betreiben, die eigentlich aus wirklich anderen kulturellen und auch epistemologischen Kontexten kommen.
Mhm. Eine eigentlich fast persönliche Frage, was mich sehr interessieren würde. Im Gedanken, an wen richtet sich das Buch? Also als ihr die Bücher halt auch aufgelegt habt, für wen war das so quasi, an wen richtet sich das primär?
Ja, schon Bibliotheken, Institute, Universitätsinstitute, Forschende, die nachschauen wollen. Da muss ich dazu sagen, genauso wie wir das verlangen, wenn mit Peer-Geldern publiziert wird, sind auch diese Bücher natürlich Open Access also einzusehen auf unserer Webseite, der Peer-Webseite. Und vor allem eben auch Forschende, die sich für diesen bunten Bereich interessieren und sich mal anschauen wollen, wie machen das andere? Auf welche Probleme stoßen sie? Wie tun sie aber auch diese Probleme meistern?
Abseits der Bücher sind es auch die Menschen, die die Forschung betreiben, die Peer ausmachen.
Ja, ganz wichtig ist noch die dritte Komponente oder die zweite Komponente, das sind die Stipendien, weil die Leute aus den armen Ländern, aus den strukturschwachen Ländern, früher hat man Entwicklungsländer gesagt, die Weltbank und die UNO sagen noch immer Entwicklungsländer, die hier ausgebildet werden, sind ganz wichtige Botschafter und mögliche Forschungspartner und Forschungspartnerinnen in der Zukunft. Und so hatten wir innerhalb von EPI auch ein Stipendienprogramm. Es sind innerhalb dieser Zeit 224 Studierende ausgebildet worden mit einem Master- bzw. mit einem PhD-Programm an österreichische Universitäten. Die kamen eben aus allen Partnerländern, in denen es Forschungsprojekte gibt. Und 90 davon waren weiblich, 134 männlich. Das ist ein recht guter weiblicher Anteil, auch wenn es nicht ausgeglichen ist, weil die Akademikerinnenquote viel, viel niedriger ist in strukturschwachen Ländern als bei uns. Also da sind wir froh, dass wir da auch einen Beitrag leisten konnten.
Das kommt eigentlich auch schon zur nächsten Frage, nämlich als Head of Appeal, welches Best-Practice-Beispiel ist dir jetzt vielleicht so ad hoc noch im Kopf geblieben, vielleicht von der Peer 1 quasi?
74 Projekte, viele davon Best-Practice, aber wenn du sagst, der Peer 1, ist mir schon in Erinnerung geblieben, das Prosovo-Projekt, da ging es um Armut und um Sozialarbeit, die eigentlich eine westliche Erfindung ist, weil in armen Gesellschaften gibt es wenig Sozialarbeit, da ist die Extended Family, die Großfamilie ist der soziale Faktor, der eigentlich auch die Alten und die Leute betreut oder betreuen sollte. Das wird aber auch brüchig im Zuge der Modernisierung, im Zuge der Urbanisierung, die Leute gehen vom Land in die Stadt und so weiter, familiäre Verbindungen zerreißen oder verändern sich. Das heißt, auch in diesen Kontexten wird Sozialarbeit wichtig, und da hat ein Kollege, Helmut Spitzer von der Fachhochschule Kärnten, ein tolles Projekt über etliche Jahre geleitet, das nämlich alle Länder Ostafrikas verbunden haben, also Ruanda, Burundi, Uganda, Tansania, Kenia, und das war faszinierend zu sehen über einen so großen Raum, wie eben da das Networking, das Netzwerken und die Kommunikation und auch Ergebnisse sind. Allein aus diesem Projekt sind, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, 4 oder 5 Buchpublikationen herausgekommen, was insbesondere auch für die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben, sehr wichtig sind.
Klingt doch nach einer wichtigen Erkenntnis, einfach so übergreifend.
Genau. Und auch Ländervergleich, nicht? Wenn unterschiedliche Länder involviert sind in so eine Forschungskooperation, dann hat man auch immer die Möglichkeit, eben auf diese komparative Ebene zu gehen. Und durch Vergleiche lernt man immer am meisten, wenn man sich anschauen kann, wie ist es woanders, wie gehen andere Institutionen, Leute, Gesellschaften, soziale Gruppen mit gewissen sozialen Phänomenen um.
Ja, da kann man gegebenenfalls Rosinen picken, wo was am besten funktioniert.
Genau.
Gut. Was hat sich aus deiner Sicht oder auch aus deinen Einblicken in das Appeal-Projekt von 1 auf 3 besonders verändert? Ich habe hier nämlich noch einmal rausrecherchiert. Appeal 1 ist laut Buchband 13 Partnerländern, die von 2009 bis 2014 dort Forschungen betrieben haben. Appeal 2 sind es dann gleich 2 Partnerländer mehr, 15 Partnerländer. Und Appeal 2 ist ja mit 2021 beendet und in die dritte Phase übergegangen. Was hat sich da
verändert? Ja, also wie du richtig sagst, es haben sich die Länder verändert. Es sind mehr Länder dazugekommen. Es ist der Westbalkan, also dazugekommen. Es ist Kosovo, Albanien dazugekommen. Es ist der Kaukasus ganz dazugekommen. Der war am Anfang nicht in der, also Armenien, Georgien und Moldau sind dazugekommen. Es ist ein Instrument, das Extended Impact Partnership, dazu gekommen. Da hat sich also sowohl organisatorisch als auch inhaltlich einiges verändert. Aber das, was wirklich dramatisch sich verändert hat, wenn du mich jetzt fragst, wie mein Blick in der Retrospektive auf die Programmphasen ist, dass wir in der dritten Programmphase, also seit 2001, ganz massiv dann die folgenden Jahre, extreme Umbrüche haben in der Gesellschaft. Geopolitische Umbrüche. Wir hatten die Pandemie, wir hatten große Migrationsbewegungen und wir haben seit ein paar Jahren, eigentlich beginnend mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, extreme geopolitische Unsicherheiten, die viele unserer Regionen und Länder betreffen. Also nur ein Beispiel: Äthiopien, Bürgerkrieg in Tigray, Burkina Faso war ein stabiles Land, große dschihadistische Bewegungen, die 30-50% des nördlichen Territoriums bereits erobert haben. Wir denken an den Nahen Osten, an den fürchterlichen Gaza-Krieg nach dem fürchterlichen Hamas-Angriff in Israel am 7. Oktober 2023. Wir hatten auch Kooperationen mit der Islamic University in Gaza. Die mussten wir einstellen, nachdem die Universität bombardiert und zerstört wurde. Wir denken an Armenien, an Bergkarabach vor ein bisschen mehr als 2 Jahren, über 100.000 Binnenvertriebene. Also das ist eine extrem gewalttätige, unruhige Zeit, in dem sich die Geopolitik auch neu ordnet. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Projekte. Wir haben das auch in der jetzigen Programmevaluation abfragen lassen. Und da zeigt sich auch, das ist jetzt nicht nur eine Projektion von uns, sondern die Projektmitarbeitenden sind davon massiv betroffen.
Weil du sagst betroffen, inwiefern?
Ja, dass sich dadurch entweder die Projektarbeit verändert, dass sie nicht mehr das machen können, was sie eigentlich wollten, dass sich die Reisetätigkeit verändert, dass sie persönlich und emotional stark natürlich durch diese Situationen betroffen sind und dass sie vor allem auch sehen, dass es regelbasierte Kommunikation und Kooperation total eigentlich wichtiger wird, je unruhiger die Zeiten sind. Und das ist für sie dann natürlich schon ein positiver Anker, das muss man schon sagen. Auch eine gewisse Sicherheit in unruhigen Zeiten, dass sie eben einen Job haben, dass sie im Projekt involviert sind. Und ja, das wird sehr wohl sozusagen gesehen und auch diskutiert und problematisiert.
Ja, also du hast jetzt auch sehr viel schon gesprochen, was aktuell einfach im Weltgeschehen so passiert. Es ist jetzt auch so, wir haben 2026 mit 2027 ist die Appeal-Phase 3 zu Ende. Ja, wie geht's weiter?
Das weiß ich nicht, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Unser Kontraktpartner ist die Austrian Development Agency, die jetzt auch in gewissen Veränderungen ist, weil ihr Budget auch stark beschnitten wurde aufgrund der allgemeinen Budgetkrise. Wir hoffen natürlich sehr und unsere Partner und alle jene vielen, vielen Menschen, die bei EPIR und in den Projekten mitgearbeitet haben und noch immer mitarbeiten, hoffen natürlich sehr, dass es zu einer weiteren Ausschreibung kommt. Das müsste dann eigentlich im nächsten Jahr stattfinden, damit eine mögliche vierte Programmphase anschließen kann. Ich gehe davon aus, dass sich da auch etliches ändern wird, auch inhaltlich ändern wird, weil sich eben die die Welt insgesamt auch verändert hat. Aber diese programmatischen Vorgaben, die geben eben nicht wir, sondern das gibt die österreichische Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen von International Partnerships. Das ist das neue Titel, das neue Logo. Und da wird man sehen, welche programmatischen Vorgaben da kommen.
Du hast es gesagt, nicht der richtige Ansprechpartner, aber nach 17 Jahren auf Peer und Head of the Team, was wünschst du dir für die Zukunft des Projektes?
Ja, unbedingt, dass es weitergeht, dass dieses schöne, zarte Pflänzchen der Entwicklungsforschung weiter wächst und dass Österreich als nach wie vor sehr wohlhabendes, sehr demokratisches Land hier diese Vorzeige- und Vorbildfunktion auch in der Entwicklungszusammenarbeit wahrnimmt, immer wieder auf eine friedliche Weltordnung, auf eine regelbasierte Ordnung und Kommunikation auf Augenhöhe hinzuweisen. Also diese Demokratie- und Friedensförderung durch ein Programm wie EPIR, da sehe ich eine ganz, ganz zentrale Aufgabe. Und es gibt diesen Friedensindex von dem Londoner Institut, von dem Londoner Think Tank Economics and Peace. Und da ist Österreich am Platz 4 des Peace Index von 183 Ländern. Und das ist für uns herrlich, auch wenn wir es oft vergessen, und wunderbar, in so einem friedlichen Land leben zu dürfen. Aber wir haben dadurch auch eine Verantwortung. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und dieser Verantwortung werden wir eben durch Programme wie EPIR auch gerecht.
Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Andreas.
Danke vielmals, Momo.
Dieses Interview wurde von Momo Konishio in den Büroräumlichkeiten des ÖRDs geführt. Dies geschah vor der Jubiläumsveranstaltung EPIR 15+2. Es folgt ein Zusammenschnitt von verschiedenen EPIR-Projekten, die im Laufe der Jahre bei Welt im Ohr thematisiert wurden. Editiert von Mayada Hadaya.
Niemanden zurücklassen, lautet die Botschaft der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Der Weltzukunftsvertrag beruht auf einem Menschenrechtsansatz, mit dem sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, die Umsetzung und die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz SDGs, zu fördern und zu verwirklichen. Klimawandel, Armut, Migration, Ernährung oder Frieden. Die Auswirkungen hängen global zusammen und betreffen uns alle gleichermaßen. Der Wissenschaftsbetrieb richtet zunehmend mehr grenz- und disziplinübergreifend den Blick auf die großen Fragen und verändert sich dabei selbst.
Es ist ein dynamischer und schneller Prozess. Die globale Nachhaltigkeitsagenda bietet den Rahmen dafür. Und wie die Integration und Durchsetzung der Entwicklungsziele in und durch die Wissenschaft gelingen kann, diskutieren wir jetzt. Wissenschaft im Wandel, Allianzen und Impulse für nachhaltige Entwicklung, so heißt unsere Sendung heute. Und diese bezieht sich oder beruht auf die Konferenz, die gleichnamige Wissenschaft im Wandel, die beim Austria Center in Wien stattgefunden hat. Jetzt hört ihr eine Umfrage von Teilnehmerinnen der Konferenz.
Die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis und die Welterkenntnis.
Was mich auch sehr optimistisch stimmt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese SDGs, auch wenn sie doch bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen auf einer Metaebene festlegen, ja, oder auch vielleicht in gewissen Dingen ein bisschen abstrakt sind, dass das schon jetzt einen Rahmen bieten könnte, vor allem in dem Kontext jetzt für Hochschulen, dass man da quasi eine gemeinsame Mission verfolgt. Ja. Also es ist ja oft auch so, habe ich das Gefühl, auch gerade im Hochschulbereich in Österreich, ja, jeder ist halt einfach mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt, ja, und jeder arbeitet halt dann ein bisschen so in seiner eigenen Blase. Und ich habe das Gefühl, was es halt irgendwie braucht, ist eben so eine gemeinsame Vision. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass dann jede Hochschule quasi das gleich lösen muss, ja, aber wenn es so eine gemeinsame Vision gibt, dann stimmt mich das eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die SDGs das eventuell leisten könnten.
Bisher gefällt es mir sehr gut. Für mich ist das Thema, oder ich finde generell das Thema sehr wichtig, da die Wissenschaft ja wirklich so als Change Agent oder treibender Faktor eigentlich für Wandel in der Gesellschaft stehen sollte. Und ich habe bisher auch selber erlebt, dass das gerade eigentlich recht wenig passiert. Also, dass wirklich man eher so in seiner Bubble forscht und das sehr wenig an die Öffentlichkeit dringt. Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und ich schauen möchte, was ich da mehr dazu beitragen kann.
Sind der Erwartungshaltung im Workshop über das Lernen und Lehren dabei. Das ist sicher gut nach dem Eingangsstatement und dem sehr kompakten Überblick. Das war schon sehr stimulierend und darauf aufbauend bin ich voller Erwartung.
Vortrag von Arjen Weiß war ausgezeichnet und hilft sowas Weiches wie Transformationslernen zu ordnen und die Angebote, die man selber an der Universität zum Beispiel durchdenkt, neu zu sortieren und den Studierenden was mitzugeben, was ihnen in diesem diffusen Ding zwischen instrumentellen Maßnahmen und Co-Kreation von Wissen Orientierung gibt.
Bei dieser Konferenz ging es bis jetzt sehr viel um neue Arten und Formen des Lernens, die zusammenpassen sollen mit den Herausforderungen, die eben uns bevorstehen und dass die alte Art des Lernens und auch die alte Bewertung des Lernens, die wir kennen aus unserer Schule und den Universitäten, hierzu eigentlich nicht mehr passt und man völlig neue Möglichkeiten finden muss, dieses Lernen voranzubringen, um eben in die Handlung zu kommen und die Bewertung, die wir haben, schafft es halt auch im Moment gar nicht, das zu messen. Wie handlungsrelevant ist denn mein Wissen überhaupt? Und all diese Dinge wurden bis jetzt hier sehr schön diskutiert. Man hat sehr viele Anstöße bekommen, sich aus seinem Alltag und aus seinem Hintergrund bis jetzt hinauszubewegen und da einen positiven Beitrag zu leisten, wie man diese neue Form von Lernen schaffen kann.
Ich habe bis jetzt mich noch relativ wenig, vor allem beruflich, mit den Themen Nachhaltigkeit und vor allem transformatives Lernen beschäftigt. Vom Konzeptuellen her merke aber jetzt, dass ich als Lehrende, bin ich sehr viele Jahre schon tätig an Universitäten, solche Methoden teilweise sehr stark einsetze, ohne konzeptuellen Hintergrund zu haben und sehe da sehr viele Anknüpfungspunkte.
Das waren jetzt einige Stimmen von der Konferenz.
Ja, c'est l'idéal. De penser toujours plus loin que ses envies, c'est l'idéal. Que tout le monde s'investisse à mon profit, c'est l'idéal. Pour pouvoir voir un jour à mon initiate, à un fly, à mon style, je veux direct pour ton parti, heureusement. Mais certains ont jour au jour sans lendemain. Vive la vie comme elle vient, combattant le quotidien. Alors merci. Oh oui, merci. Oh oui, merci. Keep on the fire. Keep on the fire burning. Keep on the fire. Keep on the fire burning. Keep on the fire. Keep on the fire burning. Keep on the fire. Keep on the fire burning. Yeah, 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 yeah.
Was es noch so braucht, sagen jetzt Vertreterinnen vom tertiären Bildungssektor, von Politik und Zivilgesellschaft, die auch bei der Konferenz vorgetragen haben, diskutiert haben, dabei waren, mitgeholfen, mitgefördert haben. Und hört jetzt, was ich mitgebracht habe.
Ich finde es großartig, dass eine derartige Konferenz stattfindet, weil sie unterschiedliche Stakeholder vernetzt, die unterschiedlichen Gruppierungen, die zu den Nachhaltigkeitszielsetzungen beitragen sollen. Das ist ja keine Zielsetzung, die isoliert auf das Thema Wissenschaft, Forschung und Studium fokussiert wäre, sondern das umfasst ja viele andere Bereiche und gesellschaftliche Gruppierungen, weswegen eine derartige Konferenz ausgesprochen wichtig und hilfreich sein kann. Und darum erwarte ich mir auch tatsächlich einiges. Das eine sind inhaltliche Anregungen, das zweite ist die Vernetzung und das dritte ist die Möglichkeit, politische Botschaften an die Bundesregierung beziehungsweise an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu richten, im konstruktiven Dialog gemeinsam Lösungen zu suchen.
Jeder, der sich jetzt entwickelt hat und zum Erwachsenen geworden ist, hat transformatives Lernen durchlaufen, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und das sind eigentlich so Phasen, wo man merkt, dass man den eigenen Lebensstil und die eigenen Auffassungen total in Frage stellt. Das kann durch eine Krise ausgelöst werden. Also das gehört zum Leben. Was jetzt neu ist oder was spezifisch ist, ist das nutzbar zu machen, auch jetzt für die Lehre und auch für die gesellschaftliche Transformation. Und da geht es darum zu gucken, was sind so Auslöser, die mich dazu bringen, meine Lebensstile, meine Verhaltensmuster, mein Verständnis von der Welt in Frage zu stellen. Und man geht da meistens davon aus, dass das einerseits starke Irritationen sein müssten, also dass ich mit anderen Leuten, anderen Meinungen konfrontiert werde, die mich irgendwie dazu bringen, zu überlegen, was anders zu machen. Oder es sind wirklich persönliche Erfahrungen, die so einschneidend sind, dass man merkt, hey, so kann man nicht weitermachen. Ich habe eben ein Beispiel genannt. Man hat gesagt, Klimawandel ist für mich nicht relevant. Und dann plötzlich ist man von einer Naturkatastrophe heimgesucht und muss sich überlegen, hey, was hat denn das jetzt damit zu tun? Hat das was mit Klimawandel zu tun? Muss ich da vielleicht mal über die Bücher gehen? Und muss ich mich da entsprechend anders eintunen und andere Beurteilungskriterien anwenden? Manche Menschen, die schaffen es, eine Veränderung hinzukriegen, wenn sie zum Beispiel Informationen bekommen, weil für sie das wichtig ist, rationales Argumentieren und ihr Verhalten auf rationalen Argumenten auszurichten. Bei denen könnte es dann vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft sein. Aber grundsätzlich müssen sie sich vorstellen, man stellt sich ja selbst total in Frage. Also das, an was man bis jetzt geglaubt hat, stimmt plötzlich nicht mehr. Und das hat schon immer mit einer Irritation und auch mit unangenehmen Fühlen zu tun. Das Erste, was man ja so macht, ist Widerstand leisten, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht wahr. Das kann nicht sein. Und das dann zu ändern. Und wie stark dann das Unangenehme sein muss, das ist dann die große Frage.
Die Allianz Nachhaltiger Universitäten hat diese Konferenz organisiert, weil sie sieht, dass an den Universitäten zwar relativ viel passiert, aber es sind meistens kleine Gruppen und der Großteil der Universität arbeitet so weiter wie in den letzten 20, 30, 50, 100 Jahren. Und wir glauben, dass wir sehr rasch eine Transformation brauchen. Das zeigt uns die Entwicklung des Klimageschehens, das zeigt uns die soziale Frage. Das heißt, die Transformation ist etwas ganz Dringendes und dazu brauchen wir auch ein transformatives Lernen.
Wünschen würde ich mir als Ergebnis dieser Konferenz, dass wirklich österreichweit Hochschulen, von den Fachhochschulen bis zu den Universitäten, sich auf dieses Thema setzen, schauen, wie die SDGs, die Agenda 2030, umgesetzt werden kann, was ihre Rolle betrifft, welche Akteure dabei eigentlich auch gefordert sind. Das betrifft nicht nur die Lehre, die Forschung, sondern auch die Einrichtungen als ganze physische Objekte. Wie kann man hier etwas zur Umsetzung beitragen? Und da denke ich mir, ist es eben wichtig, dass man sich verständigen kann.
Den großen Wandel, den ich sehe, der ansteht, ist einfach, dass die Organisation und die Verknüpfung von unterschiedlichen Wissensinhalten und auch Disziplinen noch wesentlich wichtiger werden wird, als es heute bereits ist. Es wird grundsätzlich wichtiger werden, Wissen neu zu organisieren als einzeldisziplinäre Ergebnisse, denn das quantitative Wachstum der Wissensinhalte ist jetzt schon unüberschaubar. Das zeigen auch die Publikationen. 100.000 Akademiker, die alle schreiben und niemand liest mehr das, was geschrieben wird, weil das einfach nicht mehr quantitativ verkraftbar ist. Oder in einem Metapher ausgesprochen, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und es wird auch in der Wissenschaft und in den Wissenschaften wieder darum gehen, dass man den Wald sieht, nämlich die Wissenschaft selbst und deren Funktion für die Realisierung einer nachhaltigen, ökologischen, sozialen, kulturellen, auch politischen Lebensweise beizutragen. Die Begleitung der SDGs ist auch schon wieder durch die Wissenschaft gegeben. Und natürlich, wie du sagst, die große Frage ist, inwiefern dieser wissenschaftliche Anspruch von der Politik gefördert wird, weil ich kann die SDGs als Regelwerk nehmen und auf einer nationalpolitischen Ebene vollkommen vernachlässigen. Und das ist natürlich die Gefahr in einer Zeit, wo nationalistische und isolationistische Politiken wieder mehr werden, teilweise salonfähig werden, dass dann solche Regierungen auf so transnationale Regelwerke auf gut Deutsch pfeifen. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, dass sie jetzt Politik im eigentlichen Sinne betreibt. Das kann sie auch nicht. Da wäre sie wirklich überfordert. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sehen, ist, dass gerade im Bereich der SDGs die Wissenschaft permissiv und transparent bleiben muss. Das heißt, sie muss in einer Sprache sprechen, die verstanden wird. Sie muss in Öffentlichkeitsforen gehen, die eben weiter sind als jetzt der klassische Wissenschaftsbetrieb. So wie wir auch bei der Konferenz geredet haben, Öffnung zu NGOs, Öffnung zur Zivilgesellschaft, zu allen gesellschaftlichen Gruppen, hinweisen, reden, Evidenz bringen, Fakten bringen, gute Beziehungen zu Medien haben, Wissenschaftskommunikation und so weiter. Also das ist alles wichtig. Sie muss sozusagen den Boden bereiten, dass die Informationen, die in den SDGs drinnen stecken, implizit, dass die verstanden werden und dass die angenommen werden. Ich glaube ja, es wird immer gesagt, naja, die SDGs, wenn wir auf die Straße rausgehen, wissen 9 von 10 Menschen nicht, was die SDGs sind. Solange sozusagen die Botschaften verstanden werden, die in den einzelnen SDGs drinnen sind, also solange die Leute Geschlechtergleichheit gut finden, solange die Leute gut finden, dass es Kampf gegen absolute Armut gibt, dass die Dekarbonisierung ein Ziel ist, solange die Leute die Ziele verinnerlicht haben, solange kann auch Politik gemacht werden damit. Da müssen sie nicht jetzt den Begriff SDGs im Kopf haben.
Es ist natürlich jetzt keine neue Diskussion, sondern ich würde mal meinen, eher auch eine, die es schon länger gibt oder immer wieder gibt, und zwar die Frage, ob Wissenschaft mehr oder weniger die reine Wissenschaft sein soll und sich so quasi mit den Fragen der reinen Lehre und des reinen Erkenntnisgewinns beschäftigen soll oder ob eher Wissenschaft auch Verantwortung gegenüber Gesellschaft hat. Und vor dem Hintergrund eben wirklich globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut, Ungleichheit, Kriege und so weiter, ist halt die Überlegung, dass Wissenschaft sehr wohl große gesellschaftliche Verantwortung hat, wieder mal erstarkt. Und ich würde mal meinen, ein relativ wichtiger Treiber dafür sind schon die SDGs und die Agenda 2030, aber durchaus nicht der einzige. In Europa oder zumindest in Österreich kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, die stärksten Impulse schon von der Nachhaltigkeitsdiskussion kommen, also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, die wahrscheinlich hier den Ruf nach einem Wandel in der Wissenschaft stärker beflügeln als andere Themen, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Problematik oder Armut. Was meine Motivation war, bei der Konferenz mitzuarbeiten oder überhaupt, worin ich so quasi ein wichtiges Thema und eine wichtige Herausforderung sehe, das ist die Entwicklungsforschung, jetzt einmal im weitesten Sinn gesprochen, in der Hochschullandschaft auf Österreich bezogen zu stärken. Und ich bin auch etwas besorgt. Mein Eindruck ist so quasi, dass hier es eine gewisse Dynamik gibt, die sich rund um die SDGs aufgebaut hat. An einigen Universitäten recht viel Initiative dazu auch stattfindet. Oder es ist natürlich immer relativ, aber es gibt Aktivitäten, es gibt Dynamiken. Und mir kommt aber vor, dass es hier eben vor allem um die ökologische Nachhaltigkeit geht und Themen, die den globalen Süden betreffen, die Entwicklung betreffen, relativ in den Hintergrund treten. Und das halte ich für sehr schade, weil ja die Agenda 2030 und die SDGs von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Das ist die Fusion des UN-Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsprogramms oder der großen internationalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen. Und die globalen Probleme sind auch jetzt jenseits der normativen Rahmengebung durch die UNO sicher nur mit einem globalen Blickwinkel lösbar. Also man kann hier gar nicht nur an einer Schraube drehen. Aber diese große Frage der Nord-Süd-Beziehungen, die wird eben hier nicht prioritär behandelt und sehe ich auch als unsere Aufgabe, diese Fragestellung einzubringen in die österreichische Diskussion und hier die Kräfte zu stärken, die in Österreich zu diesen Themen forschen. In den SDGs, das ist eine globale Agenda, die alle unterzeichnenden Staaten in die Pflicht nimmt und so auch Österreich. Das ist einerseits ein Vorteil, weil es viel mehr mediale und fachliche Aufmerksamkeit gibt. Politische Aufmerksamkeit gibt es sowieso relativ wenig, aber immerhin noch ein bisschen mehr als für die Millenniumsziele. Das Risiko, das ein bisschen mitschwingt, ist eben dann, dass es dann in der österreichischen Diskussion darum geht, dass Österreich diese Ziele erfüllt. Das ist ja an sich auch gut. Aber eben auch hier der Entwicklungsaspekt zurücktritt.
im Interview gesprochen haben, Dr. Andreas Altmann, er ist Rektor des MCI Innsbruck, Doktorin Ruth Förster von der Schweizerischen Akademie der Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie, Doktorin Helga Kromm-Kolb, sie ist ehemalige Leiterin des Zentrums für globalen Wandel, eine Meteorologin, genau, weil sie sich so stark auch für den Klimawandel einsetzt. Und sie ist auch Mitbegründerin der Allianz Nachhaltiger Universitäten und anschließend Dr. Peter Ivaniewicz, Kulturökologe und Bereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Er ist auch Kolumnist für die Stadtzeitung Falter. Weiters gehört haben wir Doktorin Margarete Langtaler von der ÖFSE, und Dr. Andreas Obrecht, er ist Leiter der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Wissenschaft als Change Agent in diesem wahnsinnigen Spannungsfeld zwischen globalen großen Herausforderungen, aber auch Politik, Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle. Dankeschön und schließe mit einem Zitat von Arian Walls. Also ein Zitat ist es nicht, es ist ein Sätzchen. Das war ein Gastredner an der Konferenz. Er ist Professor für transformatives Lernen an der Wageningen Universität in Holland und hat eben bei seiner Rede etwas formuliert, in Worte gefasst, das sich mir besonders eingeprägt hat und sowohl für die Wissenschaft als auch für den Journalismus, fürs kritische Denken und für Veränderungsprozesse und diese anzuregen, dienlich sein kann. Wir haben das auch schon gehört. Go outside of comfort zones and be radical by choice. Die zweite Konferenz, die in diesem Jahr stattfand, war eine internationale in Salzburg. An drei Tagen sind Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Entwicklungsorganisationen zusammengekommen, um sich den brennenden Herausforderungen im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Der Titel der Konferenz war Climate Change, Conflict, Health and Education, Targeting Interdisciplinary Research to Meet the SDGs.
Andrew Thompson leitet den United Kingdom Research and Innovation Fonds, eine wissenschaftliche Einrichtung der britischen Entwicklungszusammenarbeit für internationale Entwicklung. Diese Einrichtung wurde 2015 gegründet und widmet sich mit der Finanzierung unterschiedlicher Projekte den globalen Herausforderungen, wie beispielsweise weltweite Armut. Die nachhaltigen Entwicklungsziele sind wesentlich in der Gestaltung innovativer Projekte. Warum ist dabei disziplinenübergreifende Forschung für Entwicklung so wichtig?
So we're talking about a complex system here that requires complex interventions.
Insgesamt sprechen wir über ein komplexes System, das auch komplexe Lösungsansätze fordert. Und da wird klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen dafür zu mobilisieren. Und zusätzlich zu diesem gebündelten transdisziplinären Wissen ist es wichtig, den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren. Also die Länder, Gemeinden und Menschen, denen diese Lösungen letztendlich zugutekommen. Soziale, kulturelle, politische und historische Realitäten von Menschen sind absolut wichtig. Mit Fokus auf all das müssen Lösungsansätze angegangen werden. Diese Realitäten können nicht getrennt betrachtet werden. Ganz gleich, ob es dabei um Gesundheit, Ernährungssicherheit, Migration oder Bildung geht.
Whether in the realm of health or food security or migration or education or many other spheres.
Es ist wichtig, dass die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele nicht isoliert betrachtet werden. Das ist hilfreich, wenn man Ursachen für globale Herausforderungen effektiv angehen will. Das Erkennen der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zielen stellt Probleme gesamt gesehen anders dar. Dazu gebe ich ein Beispiel. Aber es gibt auch Spannungen zwischen den Zielen der SDGs, wenn es um politische Entscheidungen geht.
Ebola was really ultimately a challenge
Ein Beispiel für transdisziplinäre und transsektorale Arbeit ist die Ebola-Epidemie. Ein Vorbild, wie schnell Intervention erfolgreich sein kann, indem die soziokulturellen und religiösen Bräuche der Menschen in Westafrika eingebunden werden. Speziell ging es darum, die Begräbnispraktiken der Menschen vor Ort zu erkennen, um so die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. So schnell hätte man mit Impfungen die Epidemie niemals eindämmen können. Aber mit wissenschaftlicher Praxis der Weltgesundheitsorganisation, dem Roten Kreuz und anderen Gesundheitsorganisationen vor Ort und mit Unterstützung durch die Menschen selbst ist es gelungen, das Virus aufzuhalten. Es ist herausfordernd, akademisches und lokales Wissen gemeinsam heranzuziehen, aber am effektivsten.
But Ebola is a classic example of the types of cross-disciplinary and cross-sectoral work. I hope to see what I think are the big three drivers for the Sustainable Development Goals.
Die drei wichtigsten Dinge an den SDGs, die sie meiner Ansicht nach größer als alle anderen Initiativen in der Geschichte der Vereinten Nationen. Zuerst, dass die SDGs globale Ziele sind. Das heißt, sie betreffen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sowohl für die Industrialisierten als auch die sogenannten Entwicklungsländer gleichermaßen. Kein reiches Land der Welt ist so reich, dass es nicht auch etwas lernen kann. Und kein armes Land ist so arm, dass es nicht auch Wissen hat und anderen etwas lernen könnte. Zweitens ist es die Sprache, die damit einhergeht. Für die SDGs lautet das Motto, niemanden zurücklassen. Und das ist schon ein wesentlicher Leitsatz, denn das bedeutet, die Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Gesellschaften zu beenden. Weiters geht es um einen kaum sichtbaren und fehlenden Fortschritt in den Ländern, die von den langjährigen Konflikten betroffen sind. Hier geht es darum, die größte Armut zu lindern. Im Rahmen der Entwicklungsziele müssen wir uns mit Konflikten auseinandersetzen. Auch der Klimawandel ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Armutsreduktion weltweit. Aber das Allerwichtigste für die internationale Staatengemeinschaft ist es, meiner Meinung nach zu verstehen, dass Entwicklung nicht nur Entwicklung ist, sondern Entwicklung ist Friedensförderung. Entwicklung ist Sicherheit und Menschenrechte und Entwicklung sind menschliche Anliegen. Und wenn die SDGs all das zusammenbringen, dann wird das etwas sein, was wir noch nie zuvor hatten. Wissenschaftskooperationen können globale Lösungen anbieten. Die egalitäre und respektvolle Zusammenarbeit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden in Wissenschaft und Forschung zusammen mit Politikerinnen und Praktikerinnen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das Ziel ist es, multidisziplinäres Wissen zu bündeln und über die SDGs hinaus diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und danach zu handeln.
And beginning to think through the complexities of those relationships between the SDGs and how they sort of affect, react and ricochet off each other.
Knowledge brokers is a concept, and knowledge brokers are those experts that are growing to work together.
Das Salzburg-Seminar auf Schloss Leopoldskron wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von drei Harvard-Studenten als intellektueller Marshallplan ins Leben gerufen. Einer von ihnen war der Soziologe Clemens Heller, geboren in Wien und vor den Nazis nach Amerika geflüchtet. Als Zentrum für intellektuellen Austausch war und ist das Salzburg-Seminar auf Schloss Leopoldskron bis heute auch ein interkultureller Ort für Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen. Die Vorträge und Diskussionen sollen Völkerverständigung und Toleranz fördern. Katindi Sivin-Jonjo ist Wissenschaftlerin und Politikanalystin. Sie arbeitet überwiegend in Kenia und in anderen afrikanischen Ländern und befasst sich mit Zukunftsfragen. Die Welt, in der wir leben, steht vor großen Herausforderungen. Lösungsansätze dafür können nicht isoliert betrachtet werden. Alles hängt zusammen und daher ist es nur logisch, dass ganzheitliche Herangehensweisen an Probleme zu globalen Fragen holistisch betrachtet werden müssen. Welche Lösungen bietet die Implementierung der nachhaltigen Entwicklungsziele für globale Herausforderungen, im Speziellen für junge Menschen?
So, I think number one, a lot we can learn from the first set of MDGs.
to the first MDGs.
Was wir von den Millenniums-Entwicklungszielen gelernt haben, also den Vorgängern der nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 ausgelaufen sind, es sollen gemeinsame Lösungen gefunden werden. Und es soll auf keinen Fall ein Top-Down-Ansatz sein. Lösungen sollen demnach nicht von oben herab diktiert und implementiert werden, sondern im Falle der jungen Generationen müssen die Probleme gemeinsam mit ihnen erarbeitet werden. Das bedeutet, junge Menschen müssen in diese Prozesse eingebunden werden. Anders geht es nicht. Die andere Sache ist, dass jedes Land Visionen hat. Zum Beispiel die Afrikanische Union mit der Agenda 2063. Sie ist ein Aktionsplan für die Zukunft Afrikas, mit dem Ziel, gemeinsam ein wohlhabendes und vereintes Afrika aufzubauen. Mit den nachhaltigen Entwicklungszielen sollte es so etwas wie ein Amalgam aller Ziele werden. Denn wir alle wollen dasselbe. Ich möchte das Beispiel Armut nennen.
From a futures perspective, I think it's important to also look at it with different eyes.
Aus einer Zukunftsperspektive ist es wichtig, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu agieren. Was vielleicht heute als wichtige Entscheidung getroffen wird, ist für die Zukunft dann doch nicht die richtige, aufgrund der Veränderungen, die passieren. Armut wird als Mangel von etwas definiert. Aber in Bezug auf Nachhaltigkeit geht es nicht darum, Armut zu eliminieren, sondern das Ziel ist es, dass alle ausreichend zum Leben haben. Dann bringen wir die Menschen zusammen, die viel haben, und jene, die nichts haben, und wir treffen uns in der Mitte. Und die größte Herausforderung dabei ist, ich spreche hier von Afrika, der politische Wille und die Ehrlichkeit, diese Ziele gemeinsam umzusetzen. Wissenschaft und Politik sollten dabei strategisch und vorausschauend agieren.
And so to that table I bring in the whole issue of just thinking a bit more strategically, thinking a bit more about the complexity of the future, but bringing that back to informed policy.
Andreas Obrecht leitet das EPIR-Programm und führt abschließend einige Gedanken über die Transformation des Wissens aus. Die Erfahrungen der vergangenen Dekade richten sich mit Blick auf eine neue und dritte Phase des EPIR-Programms.
Was bringen Wissen und Erkenntnis für unser Zusammenleben auf dieser Welt, auf diesem blauen Planeten, der so verletzbar und uns vielleicht gerade deshalb vertrauter geworden ist? Wissen wir nicht schon seit langem, wie friedliche Koexistenz auf Basis sozial, kulturell verträglicher und ressourcenschonender Technologien möglich wäre? Und welche Voraussetzungen für geschlechtergerechte Partizipation geschaffen werden müssten, damit Menschenrechte, Bildung für alle und Demokratie keine leeren Versprechungen bleiben? Leben und Wirtschaften für eine gerechte, generationenverbindende, nachhaltige Zukunft, die allen noch nicht Geborenen die gleichen Lebensverwirklichungschancen einräumt, wie wir sie genießen dürfen? Generationen von Forscherinnen und Forschern haben das relevante Wissen für nachhaltige Entwicklung, für eine lebbare Zukunft, die allen Erdenbürgern offensteht, bis in die kleinsten Details zusammengetragen, verschriftlicht und einer interessierten Weltgesellschaft zugänglich gemacht. Es gibt viel Widerstände gegen dieses Wissen. Es gibt Wissenschaftsskeptiker, Nationalisten, die alles instrumentalisieren, was nicht ihren Interessen entspricht. Es gibt Konflikte, Gewalt, Armut und Kriege. Aber all diese Widerstände können nichts an der Tatsache ändern, dass sich schon vor geraumer Zeit Teile der Wissenschaft in den Dienst der Menschen, der Menschheit gestellt haben, problemlösend die Zukunft betreffende Fragen analysieren und daraus konkrete Handlungsoptionen ableiten, die schrittweise in eine nachhaltige Zukunft führen können. Entwicklungsforschung ist ein Teil dieser Wissenschaftstradition. EPIR sieht sich in dieser Wissenschaftstradition stehen und im Hinblick auf entwicklungspolitische Ziele diese auch fortsetzen.
Die Welt im Ohr Radiosendungen können auch als Podcasts abonniert werden unter ird.at/ und unser Newsletter informiert über die aktuellen Sendungen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mayada Hadaya verabschiedet sich mit guten Wünschen für einen schönen und erholsamen Sommer. Welt im Ohr. Ein Beitrag von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, koordiniert vom ÖAD.